Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo.
Hallo, Markus Kirkenmeister hier mit der neuesten Episode im Webhosting und Webmacher-Podcast Powered by GoNeo. Schön, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bei der Gelegenheit, bitte gib uns doch gerne mal 5 Sterne, also eine Bewertung in iTunes für diesen Podcast und klicke auf Abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Diesen Podcast hier gibt es bei GoNeo.de, also im Web, GoNeo.de und dann /Blog, auf iTunes, auf Stitcher und seit einiger Zeit jetzt auch auf Spotify, da kannst du es auch abonnieren. Du kannst den Podcast auch einfach per RSS regelmäßig beziehen, also auch abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl. Bisschen Werbung am Anfang, wie immer, GoNeo. Ja, wer ist GoNeo? Ein Anbieter für günstiges, nein, stimmt gar nicht, für sehr günstiges Webhosting aus Deutschland. Und hier gibt es auch die super günstigen .de Domains ab 19 Cent im Monat und zwar dauerhaft. Wenn du also irgendwo Angebote für .de Domains siehst, die anscheinend weniger kosten, schau da mal genauer hin. Da steht nämlich oft klein dabei im ersten Jahr und danach wird es dann richtig teuer. Nicht bei GoNeo, 19 Cent im Monat für eine .de Domain. Dauerhaft. Bei Webhosting geht es bei GoNeo los ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting Start, so heißt das Produkt. Eine DE-Domain ist da auch schon dauerhaft inklusive, auch SSL, Webspace natürlich auch, PHP, MySQL und E-Mail-Funktion. Und auch die Domain in diesem Webhosting Start-Paket dauerhaft inklusive. Auch das ist nicht überall der Fall. Schau dir die Angebote mal an. Ich habe hier 2 Domains für dich. Einmal goneo.domains, also http://goneo.domains oder auch goneo.hosting, also http://goneo.hosting. Werbung Ende. Der GoNeo-Blog, das wollte ich jetzt nochmal sagen, so im Rahmen eines kleinen Housekeepings hier, wo wir nochmal zurückgucken, was war, was ist noch mitteilenswert, was jetzt nicht das Hauptthema ist. Also GoNeo-Blog hat eine neue URL. Die alten Adressen sind auch noch aufrufbar, werden per 301 weitergeleitet, klar. Aber es gab so intern einen kleinen Umzug. Wir haben jetzt auch neues Theme da drauf. Schau es einfach mal an, GoNeo.de, Blog ist die Adresse. In der vergangenen Woche, Episode Nummer 65, ging es um Affiliate-Programme für Webseitenbetreiber. Da ist auch ein Blogbeitrag dazu vorhanden und da kannst du auch diese Episode Nummer 65 nochmal anhören. Und ich wollte noch einen Tipp hinterher schicken, der auch so ein bisschen was mit dem Blog zu tun hat. Google hat ja nun viele Nutzer, offensichtlich alle Gratis-Nutzer informiert, dass sie bis zum 2. April 2019 ihre Daten aus Google Plus sichern sollen. Denn danach wird Google Plus dicht gemacht. Gibt's ja nicht mehr. Das ist schon länger angekündigt. Der Abschalttermin wurde auch ein bisschen vorgezogen. Ja, zumindest gilt das für die nicht zahlenden Kunden. Es gibt auch Kunden, die für Google Plus im Rahmen der Google Suite bezahlen. Die sind davon offensichtlich noch nicht betroffen. Man weiß es nicht. Wer weiß. Mal schauen, was da kommt. Google hat halt kein Glück mit Social Media, aber alle, die Gratisnutzer sind für Google Plus, werden von dieser Schließung jetzt in Deutschland 2. April 2019 betroffen sein. In dem besagten Blogbeitrag im GoNeo-Blog sind ein paar Hintergründe dazu drin. Da steht auch nochmal, wie du die Daten retten kannst, auch die Circles, die Kontakte, die Kreise sozusagen. Und du findest dort auch eine Empfehlung, wohin eigentlich mit dem Material. Du kannst es exportieren über Google-Funktion. Das ist dort auch alles erklärt, wie das geht. Die Empfehlung ist, das selber zu hosten. Das tragen wir jetzt als GoNeo dazu bei. Wir sagen, nimm doch einfach einen Webhosting-Account, kostet nicht viel. Eine eigene Domain ist da auch schon in der Regel mit dabei, bei GoNeo sowieso, bei anderen Anbietern auch. Pack Nextcloud drauf und warum das? Warum Nextcloud? Nextcloud ist eine Webanwendung und damit realisierst du einen eigenen Online-Speicher, eine eigene Cloud. Deswegen heißt es ja auch Nextcloud. Also mit der Anwendung wird dein Webspace zum Online-Speicher und wenn du willst, kannst du Dinge aus dem ehemaligen Google Plus Account wieder teilen. Du kannst es zumindest abspeichern als Archiv für dich. Du kannst es aber auch wieder teilen. Punktuell, also für bestimmte andere User oder eben auch sozusagen öffentlich. Dieses Google Tool, mit dem du transferieren kannst, das heißt exportieren kannst, heißt Transfer Out Tool. Und Google spuckt da in dem Fall freundlicherweise HTML-Dateien hauptsächlich aus. Also wenn es um die Beiträge geht und du bekommst die Bilder als URL auf googleusercontent.com und so weiter. Du kannst sie runterladen, kannst sie aber auch dann auch wieder in dieser Nextcloud-Oberfläche hochladen, auf deinen Webspace schieben sozusagen. Und wenn du willst, kannst du sie teilen oder freigeben. Und bei Nextcloud geht die Entwicklung ja etwas in die Richtung Social. Deswegen auch der Hinweis auf Nextcloud. Social, so heißt eine Erweiterung auch für Nextcloud, die schon verfügbar ist, allerdings noch im Alpha-Stadium ist. Das heißt, noch nicht fertig, es ist noch nicht richtig funktional freigegeben, aber man kann es ausprobieren und zumindest in Teilen funktioniert das auch. Es sieht alles auch sehr vielversprechend aus, deswegen kommen wir zu dieser Empfehlung zu Nextcloud. Damit kannst du nämlich Social-Media-Funktionen implementieren oder integrieren. Und zwar mit der Social-Erweiterung wird ein Protokoll bedient, das die Federated Social Networks anspricht. Das ist jetzt ein Verbund, deswegen Federated Social Networks, ein Verbund aus Friendica, Mastodon, bald auch Diaspora, wenn nicht schon dabei ist, und Media Goblin. Wenn du Links zu Bildern oder anderen Objekten teilen möchtest mit diesen Social-Funktionen, dann bleibt das bei dir. Das heißt, andere können da drauf zwar zugreifen können, den Beitrag lesen können, das Bild angucken, aber das Bild, das du mit anderen Usern teilen möchtest, mit denen du verbunden bist, das behältst du bei dir auf deinem Account. Also du hast die volle Kontrolle noch über deinen Content. Das ist bei den proprietären Social Networks ja anders. Da lädst du etwas zu Facebook hoch oder zu Twitter hoch, ja, und damit ist es außerhalb deines absoluten Kontrollbereichs. Klar kannst du es auch mal wieder löschen und so, aber es ist eben sozusagen rausgegeben. Das ist bei Nextcloud eben nicht so. Das ist dein Account, das ist dein Webhosting-Account und du kannst das sozusagen ein bisschen besser unter Kontrolle behalten. Das nur als Tipp. Damit wären wir auch durch heute mit dem Thema Housekeeping, mit unseren Rückschauen und unseren Hinweisen auf ein paar Sachen, die links und rechts passieren. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast hier im Podcast. Das ist Thomas Hönscheid aus München. Er betreibt seit 2007 diverseste Webprojekte, unter anderem eben auch Webhosting-Vergleich.eu, und daher kennen wir uns auch. Thomas hat schon einiges durchprobiert, viele Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen technischen Umgebungen. Er wurde damit zum Experten in diesem Metier und gehört zu den wenigen, die es geschafft haben, nachhaltig ein funktionierendes Online-Business aufzubauen, von dem man gut leben kann. Das verlangt einiges an Geschick, an Durchhaltevermögen, Bereitschaft zu ständiger Veränderung, und er hat es geschafft. Mit Thomas Hönscheid bin ich jetzt per Zencastr verbunden. Das ist also das Tool, mit dem wir hier das Interview führen. Zencastr, hallo Thomas.
Hallo Markus, ich grüße dich.
Schön, dass du dabei bist bei uns in unserem Podcast. Du beobachtest ja die Hosting-Märkte, vielleicht auch Cloud-Märkte oder so, weiß ich nicht. Aber Hosting auf jeden Fall seit einiger Zeit schon sehr genau. Das tue ich auch so aus der Natur der Sache heraus, weil es halt auch mein Job ist. Was mir dabei auffällt seit einigen Jahren, die wachsende Bedeutung von WordPress. Bist du selber WordPress-User?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch viele WordPress-Blogs, die ich betreibe. 2007 habe ich, glaube ich, mit der Version WordPress 2 angefangen. Und aktuell stehen wir ja schon bei der 5er-Version mit Gutenberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe momentan noch ein bisschen Sorge, abzudaten auf die neue Version. Und man liest ja sehr viel Negatives über diesen Gutenberg-Editor in der Szene. Und von daher habe ich jetzt erstmal für mich entschieden, noch ein bisschen zu warten mit dem Update. Und ich beobachte aber ganz genau natürlich, was da jetzt bei WordPress passiert.
Jetzt sind es ja so, da gibt es ein Forschungsunternehmen, ein Research-Unternehmen, das versucht festzustellen, welche Webseiten, welche CMS und welche Grundlagensysteme da benutzen. Das ist W3 Text, das ist offensichtlich eine österreichische Analystenfirma oder Analysefirma. Und die sagen so, dass der Zeiger jetzt so bei 30% steht. Also 30% aller Websites da draußen setzen WordPress in der einen oder anderen Version, das wird dann nicht genau unterschieden, setzen WordPress als Content-Management-System ein. Und intern geht man auch so ein bisschen davon aus, irgendwann ist die 50%-Marke dann auch mal erreicht. Was denkst du, welche Effekte könnte das haben? So, was kann man sich da vorstellen? Wird sich das Web dadurch verändern?
Ja, das geht ja schon fast in Richtung Monopolisierung, wenn man sich diese Daten, die du ja auch gerade gesagt hast, anschaut, einen Marktanteil von 30%. Und wenn man jetzt nochmal genau drauf guckt, sieht man auch, dass Google sich ja stark jetzt an dem Projekt WordPress versucht zu beteiligen. Eigentlich haben wir es ja mit einer Open-Source-Software zu tun. Aber das ist ja eigentlich nur vordergründig. Tatsächlich zieht ja hinter dem Projekt Automatik seine Fäden und bestimmt auch ganz klar, in welche Richtung sich WordPress entwickelt. Und ich denke, dass Google halt natürlich auch sieht diesen bedeutenden Marktanteil und versucht jetzt auch Einfluss zu gewinnen in dem WordPress-Projekt.
Das könnte natürlich auch die Community irgendwann zerreißen, könnte ich mir vorstellen, oder? Also die Leute, die sich freiwillig an WordPress als Coder beteiligen, als Developer beteiligen oder als Übersetzer oder als jemand, der die Hilfetexte schreibt, die Dokumentation macht. Man arbeitet und tut für lau und dann gibt es im Hintergrund eine Firma oder zwei, die sozusagen das Ganze in Geld umsetzen wollen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch mal ein bisschen dann nach hinten losgeht.
Ja, also das könnte natürlich wirklich in die Richtung dann hinterher laufen. Und wenn man ein bisschen in diese Foren wenn man da reinschaut, dann sieht man auch, dass es viele Entwickler gibt, die tatsächlich aktuell unzufrieden sind und die sagen, okay, WordPress ist gerade im Umbruch, aber wo stehe ich jetzt an der Stelle? Ich leiste hier freiwillige Arbeit an dem Code, aber irgendwo meine Kritik wird nicht so gehört, wie ich das gerne wollen würde.
Andererseits ist es natürlich ein tolles System. Ne? Also offensichtlich machen die schon was richtig, so insgesamt als Organisation, sage ich mal, als WordPress.org. Die Abstände zu den folgenden Content-Management-Systemen im weitesten Sinne auch sind ja einigermaßen groß. Also ich glaube, als nächstes würde dann in der Reihenfolge folgen Joomla mit so 3-5% Anteil. Ne? Also verglichen mit 30% ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Irgendeine Idee, warum das so sein könnte?
Du meinst, warum WordPress diesen hohen Marktanteil hat?
Ja.
Ja, A, haben die natürlich eine gute Community-Arbeit von Anfang an betrieben. Und ich fand es auch einfach so, es war ready to use. Also man konnte sehr schnell damit Erfolge erzielen. Am Anfang, als noch das Thema Blog halt als Kommunikationsinstrument gefragt war, war es halt echt sehr, sehr einfach, damit einen validen Blog aufzusetzen. Und dann hat man es ja auch relativ gut geschafft, ein vollwertiges CMS für andere Anwendungsfälle hinzustellen, für Business-Fälle. Und durch Plugins wie WooCommerce hat man da auch andere Anwendungsfälle abdecken können. Und das hat natürlich dieser Verbreitung, hat das natürlich auch befeuert.
Hast du denn selbst noch andere Content-Management-Systeme im Einsatz, neben WordPress?
Nein. Ich nutze ausschließlich WordPress tatsächlich und genau, irgendwann hat man da natürlich auch ein gewisses Know-how aufgebaut, dass man sich dann auch gar nicht mehr die Mühe macht, noch in andere Systeme reinzuschauen, sondern einfach versucht, dann sein Know-how innerhalb von WordPress weiterzuentwickeln.
Ist auf jeden Fall irgendwie zu einer Art Standard geworden, also alle messen sich daran, ne? Und jeder, der irgendwie mit einer neuen Webseite startet, überlegt sich, ja, was muss ich denn nutzen, was brauche ich denn? Da ist man relativ schnell bei WordPress. Das ist wirklich so geworden.
Ja, das stimmt. Wobei, man braucht doch ein gewisses technisches Grundverständnis, um WordPress an den Start zu bekommen. Wenn ich jetzt an ganz einfache User denke, die jetzt nicht aus dem technischen Umfeld kommen, sondern die vielleicht einen Friseursalon haben oder einen Handwerksbetrieb oder was auch immer, für die ist es doch schon eine gewisse Hürde und Herausforderung, da ein WordPress für ihr Unternehmen so zu konfigurieren, dass das auch richtig gut passt. Und ich glaube, das ist irgendwo auch die Marktlücke, in die diese Baukästen gestoßen sind, wie Wix oder Jimdo. Da wird es dem User noch einen Tick leichter gemacht, relativ schnell zu einem guten, vorzeigbaren Ergebnis zu kommen.
Wobei man natürlich dann wieder andere Effekte mit berücksichtigen muss. Man ist natürlich dann irgendwo in dieser Welt dann auch gefangen. Also so leicht kommt man da nicht mehr weg. Während WordPress kriegt man ja relativ leicht mal transportiert oder umgewandelt oder man kann was importieren, exportieren. Das scheidet bei vielen Baukästen ja auch aus, ne?
Ja, absolut. Natürlich, das stimmt. Das ist der Kompromiss, den man da eingehen muss. Allerdings, du hast halt die Wartung von dem WordPress. Wenn du jetzt noch irgendwo eine alte Version hast, dann ist die offen für Hackerangriffe. Du musst es so regelmäßig updaten. Und wenn man tatsächlich null Ahnung von der Technologie dahinter hat, dann ist das gar nicht so einfach, das immer up-to-date zu halten.
Was aber auch schon besser geworden ist. Also es gab ja auch eine Zeit, da musste man Installationspakete oder Update-Pakete erstmal runterziehen, entpacken, per FTP wieder hochladen und dann so eine Routine laufen lassen. Und wenn alles geklappt hat, ist die Anwendung dann hinterher noch lauffähig gewesen. Das war bei WordPress so, das war bei Joomla so. Jetzt ist man ja doch ein bisschen weitergekommen, dass man überall diese Auto-Update-Funktion integriert hat, dass man Vielleicht muss man noch auf einen Button klicken oder so, aber eigentlich ist diese Migration von einer Version zur nächsten, also das Update oder das Upgrade dann auch, viel, viel leichter geworden, oder?
Das stimmt natürlich. Insgesamt ist es schon recht einfach, aber ich glaube auch, dass dieser Gutenberg-Editor und diese Weiterentwicklung jetzt mit WordPress 5.0 auch ein Stück weit eine Antwort darauf ist, auf die Marktanteilsgewinne von den Website-Baukästen. Weil wenn man sich noch andere Statistiken anschaut, dann ist es so, dass Wix jetzt immer noch einen sehr niedrigen Gesamtverbreitungsgrad hat. Ich glaube, der liegt bei 1% oder sowas. Aber wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, da ist Wix tatsächlich jetzt um 200% im letzten Jahr gewachsen. Zwar auf diesem niedrigen Niveau, aber trotzdem halt mit sehr, sehr steilen Zuwachsraten. Und ich denke, das hat WordPress natürlich auch dazu gebracht, jetzt da verstärkt noch an der Usability zu arbeiten.
Also es wird auf jeden Fall Versuche geben, so ein bisschen in diesen Bereich einzudringen, das Ganze, also auch WordPress eben wie ein Webbaukastensystem handhaben zu können. Ne? Also der Gutenberg-Editor mit diesen Blöcken arbeitet ja so ein bisschen in diese Richtung. Und er ist aber offensichtlich noch nicht am Ende der Entwicklung. Die wollen da ja schon mehr machen, also wollen auch andere Bereiche im Theme oder in den Themes beziehungsweise auch in den Menüteilen oder so Gutenberg-fähig machen. Das heißt, dass man wirklich mit Drag and Drop da einiges verändern kann. Das wird, denke ich mal, so weitergehen. Aber was ein bisschen so das Problem an WordPress ist, finde ich auch, es ist nicht das schnellste System. Sowohl wenn es um die Umsetzung neuer Technologien geht, als auch was die Ausführungsgeschwindigkeit, also die Performance angeht.
Ja, ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, weil ich jetzt keine Tests zwischen den einzelnen CMS mache. Aber was ich tatsächlich sehe, ist, dass man schon einen sehr guten Hosting-Provider haben muss und ja auch ein bisschen vielleicht am WordPress selber was schrauben muss, um wirklich gute Performance-Daten mit dem WordPress hinzubekommen.
Also man muss da schon ein bisschen sich einfinden in diese ganzen grundsätzlichen Technologien, die WordPress da verwendet, und braucht das eine oder andere Plugin, um ja vielleicht ein bisschen Cache aufzusetzen oder so, damit das Ganze ein bisschen schneller wird.
Absolut.
Ein anderer Trend, den ich so sehe, sind jetzt auf der Content-Seite eher Influencer. Influencer werden wichtiger als Werbeträger, ja, werden gebucht, auch von großen Firmen. Die zahlen dafür, dass Messages verbreitet werden. Influencer haben die Eigenschaft, dass sie ihre Inhalte vornehmlich auf Social-Media-Plattformen publizieren. Also YouTube, sage ich jetzt mal, Instagram in neuerer Zeit. Der große Vorteil dabei ist halt, diese Plattformen sorgen, wenn sie das nicht irgendwie unterbinden, für Reichweite. Während man so eine selbst gehostete Seite ja schon erst selber mal pflegen muss und sich die Reichweite erst organisieren muss durch SEO-Maßnahmen oder vielleicht auch im SEA-Bereich Pay-per-Click-mäßig dafür bezahlen muss. Andererseits ist man als Influencer ja dem Wohlwollen dieser Plattform aber ausgesetzt. Ne? Wenn YouTube sagt oder Instagram sagt, der Content gefällt uns jetzt nicht so, den wollen wir jetzt nicht mehr so prominent gezeigt haben, empfohlen haben, dann geht die Sichtbarkeit da schnell nach unten. Jetzt als Influencer, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also man braucht natürlich irgendwo eine Plattform, wo ich publizieren kann. Auf der anderen Seite ist man abhängig von dieser Plattform. Eigentlich bietet sich ja sowas wie ja, das offene Web auch an dafür, aber irgendwie scheint es da so Berührungspunkte oder Berührungsschwierigkeiten zu geben.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt Influencer wäre, was ich nicht bin, aber wenn ich das wäre, würde ich schon versuchen, irgendwo eine Multi-Channel-Strategie aufzubauen, so dass man sich nicht auf Gedeih und Verderb nur auf eine Plattform verlassen muss. Und das kann man ja auch beobachten, dass viele, die auf Instagram erfolgreich sind, auch parallel noch einen YouTube-Kanal betreiben und so natürlich auch so ein bisschen das Risiko damit abfedern. Wenn es auf der einen Plattform aufgrund von Algorithmusänderungen nicht mehr so gut läuft, dann hat man immer noch Traffic und Sichtbarkeit auf einer anderen Plattform.
Mich wundert sehr, dass Influencer offensichtlich so, dass das die selbst gehostete Webseite irgendwie meiden. Also die bleiben dann vielleicht in auf noch einer anderen sozialen Plattform, aber die gehen irgendwie nicht ins offene Web. Also machen kein eigenes Blog, kein WordPress, kein Joomla oder sowas. Manchmal noch nicht eine eigene Domain. Also das wundert mich ein bisschen.
Ja, aber warum? Was soll er auf der eigenen Webseite noch machen, was er jetzt bei Instagram nicht bekommt?
Zum Beispiel die Videos zeigen, wenn Instagram oder YouTube den Channel in der Sichtbarkeit runterfährt. Dann habe ich meine User noch auf der eigenen Webseite. Also die besuchen mich dann eben auch oder sind kontaktierbar über eine eigene Webseite. Das würde ich jetzt als Influencer als Vorteil sehen. Mhm. Also eben auch im Sinne einer Risikostreuung oder eines Risikomanagements, wenn man so will. Ich meine, manche Leute leben davon.
Aber du holst dir natürlich diese ganze technische Komplexität, die holst du dir dann natürlich noch zusätzlich rein. Ich denke, das wollen vielleicht auch viele Influencer nicht, weil die sich eher auf ihre Inhalte konzentrieren wollen. Mhm. Und zum anderen hast du natürlich dann auch erstmal keinerlei Sichtbarkeit mit einer eigenen Webseite. Für die musst du dann auch erstmal wieder sorgen. Und da dann irgendwo versuchen, auch sichtbar dann zu werden. Und ja, ich denke, das ist schon ein recht komplexes Thema, an das sich wahrscheinlich die meisten erstmal nicht ranwagen wollen. Was ich aber auch sehe, ist, wenn ich jetzt mal von der Influencer weggehe, zum Beispiel bei Sellern, die auf dem Amazon Marketplace unterwegs sind, die geben sich ja im Prinzip auch komplett diesem Amazon-Ökosystem hin und den dortigen Regeln, und die können sich auch schnell ändern. Und ich denke, da sind auch viele jetzt unterwegs, die dann auf einen eigenen Shop allerdings noch zusätzlich setzen, um so dann auch dieses Risiko, was Amazon bringt, abfedern zu können.
Da gibt es ja auch was von WordPress, ne? Halt WooCommerce. Was interessant.
Genau, WooCommerce. Oder was halt auch sehr einfach anzuwenden ist, ist Shopify. Das ist ein Shop-System aus der Cloud, wo ich dann gar keine eigene technische Infrastruktur mehr benötige.
Wobei so ein Shop aufzuziehen ja noch ein paar andere rechtliche Herausforderungen stellt. Also man muss da recht genau. Sehr genau compliant sein zu allen möglichen Regelungen. Also wenn man irgendwie mit Textilien und mit Kleidung unterwegs ist, muss man ja angeben, was da für Stoffe verwendet werden und ob da jemand allergisch drauf reagieren kann. Also gibt es sehr, sehr viel Reglement. Das Blöde ist dabei, man wird da relativ schnell von Konkurrenten abgemahnt. Offensichtlich schützen diese Marketplace-Umgebungen da ein bisschen.
Das weiß ich nicht, aber es kann ein Grund sein, ja.
Also ich fände es als Händler auch gut, wenn ich so ein bisschen ein eigenes Shop-Umfeld dann hätte, auch wenn ich irgendwo in Marketplaces noch meine Kundschaft finden würde. Das Gute ist halt, man wird da im Rahmen dieser Suchfunktion mit ausgeliefert, und ja, das übernimmt eben die Distribution auch ein bisschen mit, und das ist schon ein wesentlicher Vorteil, aber man kann eben da auch relativ schnell rausfallen, weil... Ja, wenn man mit irgendwas handelt, was der Marktplatz da nicht haben will, dann blenden sie einem da halt aus und zeigen eben das eigene Angebot nicht mehr in den Suchergebnissen oder so.
Absolut. Und das ist halt tatsächlich die Gefahr, wenn man sich auf ein fremdes Ökosystem einlässt. Man muss dann auch diese Spielregeln akzeptieren und versuchen, innerhalb dieser Spielregeln dann halt irgendwo auch sein eigenes Erfolgsmodell zu finden.
Also letztendlich ist es, finde ich, schon schön, wenn man auf sowas zurückgreifen kann wie einen eigenen Claim im Internet sozusagen, was man eben auch so mit dem ja recht günstigen klassischen Hosting da auch realisieren kann, bei Godeo jetzt auch woanders. Also das ist ja so, das wird immer so als, anders ausgedrückt, das wird immer dargestellt, als wäre das jetzt technisch besonders anspruchsvoll, so ein CMS wie WordPress oder so aufzusetzen, aber es gelingt ja auch relativ vielen. Was nur auffällt, dass das WordPress da immer mehr Anteil bekommt gegen andere Anwendungen, die man sich da vielleicht auch vorstellen kann. Also ich glaube, man könnte halt mit so diesen Shared-Hosting-Angeboten, mit dem klassischen Hosting, was man so kennt, auf LAMP-Passes, also Linux, Apache, MySQL, PHP, könnte man eigenen Online-Speicher auch realisieren mit OwnCloud, NextCloud. Man könnte ein bisschen Projektmanagement machen. Es gibt eigentlich so viele Sachen, es muss ja nicht alles nur WordPress sein, ne?
Du meinst weitere Anwendungsfälle für das klassische Hosting? Ja, absolut, ja. Klar. Wenn man sich jetzt rein von der eigenen Webseite noch, wenn man da weiterdenkt, man braucht vielleicht einen Ad-Server, über den man seine Werbung ausspielt. Wenn man ein Tracking benötigt und nicht unbedingt auf die Google-Produkte setzen will, dann könnte man zum Beispiel auf dem eigenen Server auch Matomo installieren, also früher Piwik. Oder wenn ich an Projektmanagement-Tools denke, Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Open Project oder LibrePlan oder sowas oder Confluence als Wissensmanagement. Also ich denke, Anwendungsfälle für das eigene Hosting gibt es immer noch genügend, auch um die Webseite herum oder darüber hinaus.
Ja, Umfragen zum Beispiel. Ne? Also da gibt's auch, es gibt auch kommerzielle Tools, mit denen man Umfragen im Web machen kann. Aber LimeSurvey zum Beispiel ist ein Open-Source-Projekt und ist sehr, sehr gut. Also kann auch von Universitäten eingesetzt werden. SugarCRM als Kundenkontaktmanagement-Basis oder so, ist einiges drin. Was man aber heute kaum noch hat, vielleicht siehst du das anders, aber ich wüsste nicht, wer heute noch wirklich anfängt, irgendwie alles von Null aus anzugehen. Also man nimmt einfach irgendein Rahmensystem, sei es jetzt WordPress oder Joomla oder Open Project oder LimeSurvey, was auch immer. Aber niemand programmiert heute mehr von Scratch aus, oder?
Tja, ich sag vielleicht sogar noch als Hosting-Anbieter noch mehr Einblicke als ich, aber ich würde auch vermuten, wenn ich jetzt ein Projekt starte, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man sich schon fertiger Baukästen, also mit Baukästen meine ich jetzt Frameworks, also wie WordPress bedient. Und weil die Community halt auch so groß ist, auch auf Entwicklerseite, kriege ich da ja auch sehr, sehr schnell Support für diese Themen. Wenn ich jetzt anfange, irgendwas ganz selbst zu stricken, dann, wenn mir dann, sagen wir mal, dieser Entwickler, der das Selbstgestrickte entwickelt hat, wenn der mir wegbricht und dann jemanden wieder finden, der sich in diesem System auskennt und das weiterentwickelt, und das ist auch schwierig. Und bei WordPress ist das natürlich überhaupt kein Problem. Es gibt so viele WordPress-Entwickler, freie oder Agenturen. Da kann ich sicher sein, dass ich da jemanden finde, der das dann auch wieder übernimmt.
Es gab mal eine große Zeit von Forensoftware. Also PHP-Forum oder so. Also gibt es verschiedene Rahmenanwendungen. Die Zeit scheint ja ziemlich vorbei zu sein, oder? Ist das schade? Ist das gut?
Ja, ich weiß noch, früher Foren, das war immer das war die erste Anlaufstelle, wenn man irgendwo Hilfestellung zu einem bestimmten Thema gesucht hatte oder wo man sich einfach auch mit anderen Leuten austauschen wollte. Tatsächlich hat das auch gefühlt nachgelassen. Ich weiß nicht, warum, was der genaue Grund dafür ist, ob die Diskussion sich jetzt halt auch in Social Media halt verlagert hat oder ob einfach auch die Wartung dieser Forensysteme zu aufwendig ist. Kann ich schlecht beurteilen, aber ich denke, es wird mit Social Media wahrscheinlich zu tun haben.
Da gibt es ja unterschiedliche Plattformen. Ich meine, Facebook fällt einem da sofort ein für den geschäftlichen Bereich, dann eher Xing oder LinkedIn. Aber wenn es so um die typischen Anwendungsfragen geht, wo gehen die Leute dahin? Also es ist sehr erstaunlich so aus meiner Sicht, dass diese Forenwelt nicht mehr so existiert. Also es entstehen zumindest keine neuen. Die alten bleiben natürlich da und wachsen vielleicht auch noch so ein bisschen oder halten ihre Userschaft, aber so, es ist kein Boom mehr, genauso wie bei Chats. Also es gab mal eine Zeit, da wollten die Leute Chats auf ihren Webseiten haben, damit sie mit ihren Leuten irgendwie sprechen können. Da gab es mal so ein Arial-Chat, auch so ein kleines Open-Source-Tool, ist verschwunden, wird nicht mehr weitergepflegt. Also es gibt da schon so ein bisschen Entwicklungen, die man nicht unbedingt immer versteht. Ja. Also Chats scheinen nicht mehr so die große Geige zu spielen. Vielleicht, weil es Messenger gibt. Kann sein, ne?
Ja, und auch der klassische Blog, wo es einfach früher darum ging, auch mit seinen Leuten irgendwo über diesen Blog zu kommunizieren, um Kommentare zu bekommen, darauf wieder zu reagieren. Gut, klar, es gibt immer noch die großen Platzhirsche, die großen bekannten Blogs, und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, aber früher kamen ja gefühlt wöchentlich 10 neue Blogs zu allen möglichen Themen raus, und ich glaube, das hat auch nachgelassen. Da kommen auch nicht mehr so viele neue, die jetzt versuchen, über dieses Medium mit anderen zu kommunizieren.
Ja, wahrscheinlich, weil es auch viel Arbeit ist, oder als Einzelner generiert man einfach nicht so viele mitteilenswerte Informationen jeden Tag, dass man da drei, vier Beiträge drüber schreiben kann, oder man kommentiert halt einfach irgendwelche Nachrichten von anderen Leuten, also das geht natürlich auch, aber wer soll das lesen? Ne? Man wird ja auch viel schlechter gefunden, wenn man einen Blog hat im Vergleich zu irgendwelchen Newsseiten. Also Blogsuche gab es mal bei Google, ist aber relativ schnell wieder abgeschafft worden, so als eigene Index oder als eigene Quelle für die Google-Suche.
Ja, genau. Früher gab es ja auch Blog-Verzeichnisse. Gibt es eigentlich auch kaum mehr, wo dann irgendwelche Blogs nach Besuchern gerankt wurden oder nach Popularität. Also man sieht, dass da auch ja, so ein bisschen die Dynamik rausgenommen wurde, wo WordPress wahrscheinlich jetzt immer noch wächst, jetzt mal wieder bei WordPress, aber wo es noch wachsen wird, ist wahrscheinlich echt im Business-Umfeld, also dass einfach auch mehr und mehr auch Geschäftsseiten auf dieses CMS gehen.
Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist auch das, was man beobachtet. Es gibt da so einen Bereich, so eine Domäne, sage ich mal, die in dieser Welt offensichtlich überhaupt nicht vorkommt. Das ist KI, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ich kenne jetzt kein Tool, ich kenne ein Rahmensystem auf PHP-Basis, aber ich kenne kein Tool, mit dem sich so ja, KI-Anwendungen oder sowas aufsetzen lassen, jetzt im Bereich kleines Hosting, sag ich mal, Shared Hosting. Das ist irgendwie etwas, was zumindest auffällig ist, finde ich.
Ich war letztens mal auf einem Vortrag, wo ein Referent ein Open-Source-Modul von Apache vorgestellt hatte. Das nannte sich Apache Mahout. Und der hatte auf Basis dieses Frameworks Produktvorschläge umgesetzt. Das heißt also in einem Shop-System, wo dem User dann Vorschläge gemacht werden, was andere User gekauft haben, wie bei Amazon auch dieses andere Kunden kauften auch. Und das hat er tatsächlich auf Basis von diesem Mahout Apache-Modul gebaut.
Dann schauen wir uns das mal genauer an und wenn ich das finde, dann schreibe ich das auch gleich mit in die Shownotes. Ja, das sind so, also zumindest aus meiner Sicht jetzt noch einige Trends, die ich da so sehe. Also wir haben die Influencer, wir haben die WordPress-Welt und wir haben noch verschiedene andere Anwendungsszenarien, die vielleicht mal noch wichtiger werden oder weniger wichtiger sind in Zukunft. Siehst du denn darüber hinaus noch andere Trends, die sich so in diesem Bereich, ja, Einzelkämpfer, Freelancer im Hosting-Bereich so abzeichnen, weswegen man ja, ein Hosting Vertrag abschließt, um darauf irgendwas zu hosten?
Also Hosting ist nach wie vor relevant und ich denke, jeder, der irgendwo als Selbstständiger oder als Freelancer oder irgendwo ein Businessmodell hat, was im Internet stattfindet, der sollte auch tatsächlich sich mit Hosting beschäftigen. Aber in welcher Form er das tut, das ist natürlich jetzt nicht mehr so klar, wie es früher mal war. Weil es einfach mehr Möglichkeiten jetzt gibt, die ihm zur Verfügung stehen, hatten wir ja eben auch schon angesprochen. Und was man vielleicht noch als Trend identifizieren kann, ist das Cloud-Hosting. Mhm. Viele versprechen sich da ja auch mehr Skalierungsmöglichkeiten, bessere Kostenkontrolle. Genau, das vielleicht noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, aber was auch ganz interessant sein könnte.
Dann werden wir es vielleicht mal aufheben für ein nächstes Gespräch. Thomas, ich danke dir, dass du ein paar Minuten Zeit hattest für uns und wünschen dir mit deinen eigenen Projekten weiterhin gute Erfolge. Und ich würde sagen, wir hören uns, ne?
Ja, Markus, vielen Dank. Auch euch weiter viel Erfolg.
Bis bald dann mal.
Und bis bald.
Das war Episode Nummer 66. Nochmal vielen Dank an Thomas Hönscheid mit seiner Website webhostingvergleich.eu. Die obligatorische Bitte meinerseits nochmal an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du mit diesem Content hier etwas anfangen kannst, wenn du das nutzwertig findest, dann bewerte doch diesen Podcast bitte schön auf iTunes und vergib uns gerne mal 5 Sterne aus Gründen. Kennst du. Mein Name ist Markus Kirkmeister. Jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche dann und ich wünsche noch eine wundervolle und produktive Woche. Wir hören uns dann hoffentlich. Bis dann. Ciao.